Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die größte Forschungsförderorganisation für die Wissenschaft in Deutschland wird ab 1. Januar 2020 von einer Frau geleitet. Die Medizinerin Katja Becker hat sich nach ihrer Wahl auf der Mitgliederversammlung gestern in Rostock heute Vormittag als neue DFG-Präsidentin auf einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Gleich mehr dazu. Wir berichten außerdem über Möglichkeiten, die Methanröpser von Kühen zu reduzieren und sprechen über die Kritik des Bundesrechnungshofes an der neuen Cyberagentur des Bundes. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Die Aufgabe der Deutschen Forschungsgemeinschaft als privater Verein ist laut Satzung die finanzielle Unterstützung von Forschungsaufgaben und die Förderung der Zusammenarbeit unter den Forschern. Mehr als 3 Milliarden Euro standen dafür 2018 zur Verfügung, bereitgestellt vom Bund und den Bundesländern. Auf der Jahresversammlung in Rostock Anfang der Woche stand vor allem die Wahl für das Spitzenamt der größten Forschungsförderorganisation in Deutschland an. Und erstmals ist es eine Präsidentin, berichtet Christiane Habermals.
Ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurde mit der Medizinerin Katja Becker eine Frau an die Spitze gewählt. Ihre Wahl wertete sie selbst als positives Signal und als Bestärkung für alle Wissenschaftlerinnen, die jeden Tag hervorragende Arbeit leisteten. Und sie sieht auf dem Gebiet der Chancengleichheit in der Wissenschaft noch einiges zu tun.
Ich denke allerdings, dass wir hier in Deutschland so allmählich zu einer Kultur der Selbstverständlichkeit in Bezug auf Gleichstellung kommen sollten. Gemischte Teams funktionieren einfach besser, das wissen wir seit vielen, vielen Jahren. Und ja, natürlich wird auch die DFG in Zukunft dieses Thema weiterverfolgen.
Gleichzeitig wurde auf der Jahresversammlung eine neue Satzung verabschiedet, mit der die DFG ihre Führungsspitze handlungsfähiger machen will und in der klare Leitlinien formuliert wurden, um wissenschaftliches Fehlverhalten wie Plagiate oder Machtmissbrauch zu ahnden. Für den scheidenden Präsidenten Peter Strohschneider ein wachsendes Problem, das auch mit dem zunehmenden Druck im Wissenschaftssystem zu tun habe.
Das geht also von klar inkriminierbaren Sachverhalten des Datenfälschens und so weiter, des Datenunterdrückens über dieses ganze Feld schludriger Wissenschaft im Grunde bis dahin, dass Wissenschaft an vielen Stellen dazu neigt, Verheißungen gesellschaftlicher Wirksamkeit zu machen, die sie jedenfalls in bemessener Frist nicht einhalten kann.
Forschungsförderung durch die DFG soll künftig an die Bedingung geknüpft werden, dass die Hochschulen diesen neuen Kodex der wissenschaftlichen Integrität rechtsverbindlich in ihre eigene Praxis umsetzen, kündigte Strohschneider an. Endlich eine Frau an der Spitze, viele DFG-Mitglieder dürfte das freuen. Denn lange schon wurde beklagt, dass die Spitzenposten sich immer aus dem gleichen Kreis von meist männlichen, älteren Wissenschaftsfunktionären rekrutieren. Und gerade erst waren die Chefposten der großen Wissenschaftsorganisationen Helmholtz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft sowie der Volkswagen-Stiftung wieder solide mit Männern besetzt worden. Die 54-jährige Becker, Professorin für Biochemie an der Uni Gießen, ist kein Neuling in der Wissenschaftsförderung, im Gegenteil. Zuletzt war sie Vizepräsidentin der DFG und dürfte als solche genauestens im Bilde sein über die Herausforderungen, die auf sie zukommen. Denn der Unmut an den Hochschulen, die die Forschungsgemeinschaft hauptsächlich tragen, ist zuletzt immer größer geworden. Zu weit habe sich die DFG von ihren Mitgliedern, den Universitäten, entfernt, so der Vorwurf. Sie agiere selbstbezogen und intransparent in ihren Förderentscheidungen. Mit einem Budget von 3,4 Milliarden Euro und über 33.000 geförderten Forschungsprojekten allein im Jahr 2018 ist sie mit Abstand der größte und mächtigste Player bei der Vergabe von Fördergeldern geworden. Ein Drittmittelmonopolist, wie der Germanist Roland Reuß und der Jurist Volker Rieple schon vor Jahren in der FAZ beklagten. Strohschneider will das nicht gelten lassen.
Es könnte zum Beispiel daraus gefolgert werden, dass dieser Vorwurf erhoben wird von solchen, die eine Ablehnung ihres Antrags erhalten haben. Und dann folgt aus dem Vorwurf nicht die Intransparenz des Systems, sondern unsere mangelnde Fähigkeit, Akzeptabilität für ablehnende Förderentscheidungen zu erzeugen. Das ist aber was vollständig anderes.
Programmatisch wollte sich Becker heute noch nicht äußern, aber sie betonte die große Verantwortung, die der DFG aus der zuletzt großzügigen finanziellen Ausstattung durch den Pakt für Forschung und Innovation erwachse. Eine Verantwortung, die sie sehr ernst nehmen wolle, etwa bei der Förderung von Talenten, von erkenntnisgeleiteter Innovation und Dialog.
Die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG wird ab Januar 2020 von der Medizinerin Katja Becker und damit erstmals von einer Frau geleitet. Ein Beitrag von Christiane Habermals aus Berlin. Wenn es um die Reduzierung von Treibhausgasen geht, spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Milchkühe beispielsweise stoßen große Mengen des Treibhausgases Methan aus. Es entsteht, wenn Bakterien im Pansen das pflanzliche Futter vergären. Eine Studie im Fachmagazin Science Advances zeigt jetzt Wege auf, wie sich die Methanproduktion der Tiere reduzieren ließe. Lucian Haas stellt die Ergebnisse vor.
Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe, heißt es. Aber auch viel Methan. Denn als Nebenprodukt der Verdauung der Wiederkäuer erzeugt eine Bakteriengemeinschaft im ersten Kuhmagen, dem Pansen, große Mengen dieses Treibhausgases.
Dairy cows produce 500 liters of methane a day.
Milchkühe produzieren rund 500 Liter Methan pro Tag. Rechnet man alle Wiederkäuer weltweit zusammen, entspricht deren Anteil am Treibhauseffekt dem der gesamten Luftfahrtindustrie.
Der Biochemiker John Wallace von der University of Aberdeen erforscht seit Jahren das Mikrobiom der Kühe. Jetzt hat er gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam die Ergebnisse einer besonders groß angelegten Studie vorgelegt. Bei mehr als 1000 Milchkühen in Großbritannien, Italien, Schweden und Finnland erhoben die Wissenschaftler Daten darüber, wie viel Futter fressen die Tiere, wie viel Milch erzeugen sie damit und wie viel Methan stoßen sie dabei aus. Zugleich untersuchten sie das Erbgut der Kühe und zudem jeweils die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaft in ihrem Pansen. Die Frage dahinter: Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Genen, der Milchleistung, dem Methanausstoß und dem Mikrobiom der Tiere?
Wir konnten zeigen, dass ein Teil des Kernmikrobioms durch die Genetik der Kühe bestimmt wird. Wir wissen noch nicht genau, welche Gene das sind. Wir wissen jetzt aber, dass sie einen Einfluss haben. Und das bietet die Chance, künftig Rinder mit Blick auf ihr Mikrobiom zu züchten.
Als Kernmikrobiom bezeichnet John Wallace eine Gruppe von rund 500 Mikrobenarten, die die Forscher in mehr als 50% der untersuchten Kühe vorfanden. Bei 39 dieser Arten zeigte sich, dass ihre Vorkommen genetisch bedingt sind und gewissermaßen von den Kühen vererbt werden. Aus den Daten zum Mikrobiom konnten die Wissenschaftler mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz sogar bestimmte Genmuster bei den Kühen vorhersagen, aber auch deren Milchleistung und Methanproduktion. Auf Basis solcher Erkenntnisse könnten eines Tages Kühe gezüchtet werden, in deren Pansen weniger Methan entsteht. Alternativ könnte man, unabhängig vom Erbgut der Kühe, eine Art Probiotika einsetzen, um die Methanbildung zu reduzieren.
Wir könnten die Mägen sehr junger Kälber mit jenen Kernbestandteilen des Mikrobioms beimpfen, die für einen geringeren Methanausstoß entscheidend sind. Die Kälber würden dann mit einer optimierten Bakterienzusammensetzung im Pansen aufwachsen.
Auf welche Weise die Kuhgene die Bakterien im Kuhmagen beeinflussen, ist bisher noch ein Rätsel. Eine Theorie: Die Gene bestimmen unter anderem, wie viel Speichel die Kühe bilden. Und der Speichel beeinflusst das Lebensumfeld für die Bakterien im Pansen. Auch die Größe des Pansens und damit die Verweildauer des Futters darin sind genetisch beeinflusst, was ebenso einen Effekt auf das Mikrobiom haben könnte.
Daneben besteht auch noch die Möglichkeit, dass es ganz spezifische Interaktionen zwischen den Kuhgenen und einzelnen Mikrobenspezies geben könnte. Das ist für künftige Forschungen besonders spannend.
Bis der Klimaschutz eine direkte Rolle bei der Rinderzüchtung spielt, dürften allerdings noch viele Jahre vergehen. Und dann stellt sich immer noch die Frage, inwieweit die Bauern überhaupt bereit wären, auf gezielte Züchtung oder andere Methoden zur Methanreduktion bei den Kühen zu setzen. Denn einen wirtschaftlichen Vorteil in Form einer höheren Milchproduktion hätten sie dadurch nicht. Auch das hat die Studie gezeigt.
Man bräuchte also eine andere Form des Anreizes für die Bauern. Vielleicht in Form einer Art Strafe für die Produktion von Treibhausgasen. Eine Methan- oder Kohlenstoffsteuer oder so etwas. Das möchte ich aber nicht entscheiden. Das ist etwas für Politiker.
Von Kühen und Methan. Die Gene von Milchkühen haben Einfluss auf den Methanausstoß der Tiere. Lucian Haas über eine Studie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science Advances. Am Flughafen Leipzig-Halle soll bis 2022 die Cyberagentur des Bundes entstehen. In der Agentur sollen 100 IT-Spezialisten mit Sicherheitsfragen bei der Bundeswehr und der Polizei befasst werden. Der Bundesrechnungshof stellt das finanzielle Konzept der geplanten Agentur für Innovation in der Cybersicherheit allerdings in Frage. Das geht aus einem vertraulichen Bericht des Rechnungshofes an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hervor, den das Portal netzpolitik.org im Wortlaut veröffentlicht hat. Ich habe darüber heute Mittag mit Anna Biselli von netzpolitik.org gesprochen und sie zunächst gefragt, was die entscheidenden Kritikpunkte des Rechnungshofes an dieser Cyberagentur sind.
Ja, Sie haben ja die Finanzierung schon erwähnt, aber außer der Finanzierung kritisiert der Bundesrechnungshof auch noch die Schwierigkeiten, Personal zu Bundeslöhnen zu gewinnen und außerdem den Sinn der Cyberagentur an sich, weil es schon ganz viele andere Institutionen in Deutschland und auch Bundesinstitutionen gibt, die eben an Cybersicherheit und Innovationen forschen sollen.
Lassen Sie uns die einzelnen Punkte vielleicht ein bisschen klarer beleuchten. Wo liegt das Problem bei der Finanzierung dieser Cyberagentur? Ist die unterfinanziert oder gibt es unklare Finanzierungsverhältnisse?
Ganz am Anfang, als die Cyberagentur angekündigt wurde, beziehungsweise die Pläne für die Cyberagentur, wollte man dafür 365 Millionen erstmal ausgeben in dieser Legislaturperiode. Jetzt wurde aber ein Haushaltsvorschlag gemacht und in diesem Haushaltsvorschlag ist es viel weniger geworden. Das heißt, der Bundesrechnungshof sagt, jetzt sind nur noch 222,5 Millionen vorgesehen und das stellt so ein bisschen in Frage, wie man quasi dann auf diese Investition überhaupt kommen will. Das heißt, es gibt eine Lücke in der Finanzierung und außerdem, selbst wenn man das mit 365 Millionen finanzieren würde, wäre das immer noch relativ wenig im Vergleich zu Institutionen im Ausland, zum Beispiel der Forschungsbehörde DARPA vom US-Militär. Die haben nämlich pro Jahr mehr als 3 Milliarden Euro umgerechnet zur Verfügung.
Sie haben jetzt angesprochen die finanzielle Frage. Wie sieht es aus mit den inhaltlichen Fragen? Also ist eigentlich ganz klar, womit sich diese Cyberagentur befassen soll, wenn Sie sagen, dass es ja schon vergleichbare Forschungseinrichtungen in Deutschland gibt?
Die Cyberagentur soll laut Innenministerium und laut Verteidigungsministerium Sprunginnovation vorantreiben. Das heißt, sie soll neue Technologien erforschen lassen und damit quasi die technologische Innovationsführerschaft, so wird das gesagt, Deutschland sicherstellen. Und dann ist eben die Frage, warum man dann noch eine eigene Einrichtung, die nicht selber forschen soll, sondern Aufträge vergeben soll, braucht. Es gibt zum Beispiel auf Bundesebene schon CITES. CITES soll auch in der IT Sicherheitstechnologien erforschen und auch Technologien, um aus staatlicher Sicht Überwachung einzurichten und zum Beispiel Verschlüsselung zu brechen. Es gibt aber auch eine eigene Einrichtung der Bundeswehruniversität, die IT-Sicherheit erforschen soll. Und es gibt auch jede Menge Kompetenzzentren an Universitäten, zum Beispiel in Karlsruhe, Saarbrücken und Darmstadt, die eben auch Sicherheitsforschung machen und auch durch öffentliche Mittel gefördert sind. Dann fragt man sich eben, wie kann Institution, die noch dazu gar nicht selber forschen soll, da überhaupt noch was tun, wenn es sowieso schon Institutionen gibt, die öffentlich gefördert sind.
Ist das der richtige Weg, um Cybersicherheit herzustellen, eine Cybersicherheit GmbH, also privat?
Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, weil es ja auch schon Förderung für solche Institutionen gibt aus anderen Töpfen und aus anderen Forschungsprogrammen. Außerdem hat eben die Vergangenheit gezeigt, dass es vielleicht keine allzu gute Idee ist, wenn das Verteidigungsministerium GmbHs gründet in Bundesbesitz, die dann Aufträge vergeben. Ich meine, es gibt jetzt die ganze Berateraffäre, zu der es einen extra Untersuchungsausschuss gibt, die eben gezeigt hat, dass dann das Risiko besteht, dass millionenschwere Aufträge an andere vergeben werden, die nicht mehr wirklich kontrollierbar sind und die auch nicht verhältnismäßig sind.
Ein großes Problem bei Universitäten ist ja die Dual-Use-Forschung, also die Frage, forsche ich für zivile oder auch für militärische Anwendung, dann würde sich dieses Problem ja noch stärker stellen für staatlich finanzierte Forschungseinrichtungen, wenn jetzt eine private Cyberagentur an die Hochschulen und Universitäten geht und sagt, wir suchen junge, kreative Köpfe und die beauftragen wir.
Genau, es gibt ja Universitäten, die sich ausdrücklich davon distanziert haben, eben für militärische Zwecke zu arbeiten. Es gibt aber eben auch die Bundeswehruniversität, die sowas macht und die ja eigentlich schon als Einrichtung existiert und die ein gefördertes Projekt hat, das sich Code nennt, das eben genau solche IT-Sicherheitsforschung macht. Und das existiert ja schon und läuft ja schon.
Disruptiv oder Sprunginnovation, das ist ja so ein Modewort. Es gibt eine weitere Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen, Sprint mit D heißt die. Die wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Also dann hat man letztlich da schon auf jeden Fall Doppel- oder Parallelstrukturen und Mehrfachförderung.
Genau, und wir haben uns auch mal angeguckt, was Sprint fördern soll, und da überschneidet sich selbst in den genannten Zielen überschneidet sich viel. Zum Beispiel die Cyberagentur soll Innovationen bei Quantencomputern fördern. Das steht aber genauso auch in dem Programm für Sprint drin. Das heißt, da sieht man eine ganz eindeutige Doppelung, wo dann vielleicht zweimal Geld von verschiedenen Ministerien für die gleiche Sache ausgegeben wird, wo man vielleicht eben mehr zusammenarbeiten könnte oder sagen könnte, das eine reicht, weil wir im Zweifelsfall sowieso auf das gleiche Ergebnis kommen.
Doppelte digitale Sicherheit. Anna Biselli von netzpolitik.org über die Kritik des Bundesrechnungshofes an der geplanten Cyberagentur des Bundes. Netzteile wandeln den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom um und versorgen Computer, Handys und andere Elektrogeräte mit Energie. Das Problem mit Netzteilen ist allerdings, meist gehen nur Komponenten kaputt, aber dennoch landet gleich das ganze Gerät auf dem Schrott. Forscher aus Karlsruhe haben eine Methode entwickelt, mit der sich Netzteile deutlich haltbarer bauen lassen. Einzelheiten dazu von Frank Grotelüschen.
Eben noch läuft der Verstärker ganz normal, doch dann setzt er unvermittelt aus. Das Gerät tut keinen Mucks mehr, es ist kaputt. Die Fehlerdiagnose: Netzteildefekt.
Grundsätzlich haben Netzteile die Aufgabe, die Wechselspannung aus dem Wechselspannungsnetz in Gleichspannung umzuwandeln. Das gibt es in verschiedensten Dimensionen, also von den Handy- und Computernetzteilen, Küchengeräten, die wir alle kennen, bis hin zu Premium-Anwendungen wie Schaltschränken, Windrädern, Elektroladestationen und so weiter.
Sagt Philipp Scherer, Innovationsmanager am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Netzteile fallen ziemlich oft aus, was zu kuriosen Situationen führen kann, etwa bei LED-Straßenleuchten. Sie werden komplett ausgetauscht, obwohl nur das Netzteil seinen Geist aufgegeben hat und nicht etwa die LEDs. Doch eine Reparatur lohnt schlicht nicht. Die Hauptursache für die Ausfälle sind bestimmte Bauteile, sogenannte Elektrolytkondensatoren. Sie haben unter anderem die Aufgabe, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen, fungieren also gewissermaßen als Puffer. Auf Dauer werden sie dabei gehörig beansprucht.
Die Elektrolytkondensatoren gehen durch temporäre Überlastung kaputt. Dann platzen die dann quasi auf und gehen kaputt.
Umgehen ließe sich das, würde man statt der anfälligen Elektrolytkondensatoren einen anderen Typus einsetzen, sogenannte Filmkondensatoren. Die sind haltbarer, beanspruchen aber in der Regel zu viel Platz, weshalb man meist auf sie verzichtet. Doch das soll sich bald ändern, und zwar durch eine neue Technik, entwickelt am KIT. Basis ist ein Mikroprozessor, auf dem spezielle Algorithmen laufen.
Diese Algorithmen können durch Steuerung verschiedener physikalischer Größen den Ein- und Ausgangsstrom am Netzteil einregeln und können dadurch einen wesentlich größeren Spannungsbereich sowohl am Eingang als auch am Ausgang abdecken.
Vereinfacht gesagt regelt der Mikroprozessor die Spannungsspitzen so weit herunter, dass man mit deutlich schwächeren und damit kleineren Kondensatoren auskommt. Damit lassen sich dann auch Filmkondensatoren einbauen, ohne dass das Netzteil zu groß wird. Und da diese Filmkondensatoren weniger fehleranfällig sind, könnten Netzteile künftig bis zu 3-mal länger halten, sagt Philipp Scherer.
Wir sehen Anwendungen beispielsweise bei Schienenfahrzeugen, bei Windkraftanlagen, in der Automatisierungstechnik, bei Schaltschränken, überall dort, wo Ausfälle mit sehr viel Kosten auch verbunden sind. Wir sind gerade daran, die Technologie in die industrielle Anwendung reinzubringen, sind mit verschiedenen Unternehmen in Gesprächen hierzu. Die Resonanz ist sehr positiv und wir erhoffen uns dort einen baldigen Markteintritt.
Für Consumer-Elektronik wie Handys und Laptops dürfte das neue Verfahren dagegen vorerst zu teuer sein. Hier ist es schließlich nicht ganz so tragisch, wenn das Netzteil seinen Geist aufgibt und man sich im Laden um die Ecke schnell ein neues besorgt.
Längeres Leben für Netzteile. Frank Rotulüschen über eine Methode, mit der diese Elektrogeräte länger halten sollen. Bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und Sophia Wagner.
Die Gegenspieler der biblischen Hebräer stammten ursprünglich aus Europa. Forschende des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena haben die Herkunft der Philister aufgeklärt. Dieses Volk, das ab dem 12. Jahrhundert vor Christus auf dem Gebiet des heutigen Israel lebte, tritt in der Bibel als Gegner der Hebräer auf. Die Philister werden in verschiedenen Quellen als Eindringlinge bezeichnet. Obwohl ihr architektonischer Stil Einflüsse aus der Ägäis aufweist, konnte der Ursprung des Volks bisher nicht klar nachgewiesen werden. Die Analyse von Erbmaterial aus antiken Philisterknochen könnte das jetzt ändern. Sie zeigt, dass zeitgleich mit der vermuteten Ankunft des Volkes auch europäisches Genmaterial in den Nahen Osten kam. Dies deutet darauf hin, dass die Vorfahren der Philister in der frühen Eisenzeit über das Mittelmeer kamen, vermutlich aus Südeuropa. Das berichten die Forschenden aus Jena in der Fachzeitschrift Science Advances.
Ein Algorithmus kann neue Lösungen in alten Publikationen finden.
Forschende der Universität Berkeley haben einen Algorithmus entwickelt, der naturwissenschaftliche Publikationen liest und darin bisher unentdeckte Verbindungen findet. Im Fachmagazin Nature wird beschrieben, wie der Algorithmus dabei vorgeht. Demnach analysiert das Programm den Zusammenhang zwischen verschiedenen Wörtern und kann dieses Wissen dann als Formel auf andere Zusammenhänge übertragen. Zum Beispiel auf die Verbindung zwischen der Struktur und den Eigenschaften eines Materials. Um das Programm zu testen, wurden dem Algorithmus Veröffentlichungen aus dem Bereich der thermoelektrischen Forschung gegeben, die vor dem Jahr 2000 publiziert wurden. Nach dem Lesen schlug das Programm verschiedene Materialien vor, deren thermoelektrisches Potenzial im Jahr 2000 noch nicht untersucht war. Von den Top 5 Vorschlägen sind 3 mittlerweile als thermoelektrische Stoffe bekannt. Die anderen beiden sind aus praktischen Gründen ungeeignet, weil sie seltene oder giftige Elemente enthalten.
Die afrikanische Schweinepest breitet sich in China weiter aus.
Obwohl sich die Ausbreitung der Krankheit verlangsamt hat, ist die Situation immer noch nicht unter Kontrolle. Laut dem Vize-Landwirtschaftsminister Yu Kangzhen hätten einige Lokalbehörden versäumt, Ausbrüche zu melden oder diese einzudämmen. Seit dem erstmaligen Auftreten der Seuche im August letzten Jahres wurden 144 Ausbrüche bekannt. 32 der 34 chinesischen Provinzen sind betroffen. Neben China haben laut der Weltorganisation für Tiergesundheit auch Kambodscha, Laos, Nordkorea und vor allem Vietnam mit Ausbrüchen der Tierseuche zu kämpfen.
Im Golf von Kalifornien leben nur noch 10 Schweinswale.
Die UNESCO hatte das Inselarchipel im Golf und die umliegenden Meeresschutzgebiete für den kalifornischen Schweinswal im Jahr 2005 zum Welterbe erklärt. Von den damals 300 Schweinswalen sind heute aber nur noch 10 übrig. Deshalb wurde das zu Mexiko gehörende Gebiet jetzt auf die Liste des gefährdeten Naturerbes gesetzt. Schuld am Rückgang der Schweinswalpopulation ist laut der UNESCO die illegale Fischerei mit Stellnetzen. Mit der Aufnahme in die Welterbeliste verpflichten sich Staaten, die Orte zu schützen und für zukünftige Generationen zu bewahren.
Honduras hat den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.
Auslöser ist eine Dengue-Fieber-Epidemie, die in diesem Jahr bereits das Leben von 44 Menschen gefordert hat. Insgesamt seien mehr als 15.000 Erkrankungen gemeldet worden. Damit liege die Zahl der Erkrankungen in diesem Jahr bereits über der Gesamtzahl der Fälle des letzten Jahres. Dengue-Fieber wird von der ägyptischen Tigermücke übertragen.
Sternzeit, 4. Juli. Keine Höhlenmalerei des Krebsnebels. Vor 965 Jahren flammte im Sternbild Stier ein helles Objekt auf. Es war so strahlend, dass es selbst am blauen Tageshimmel neben der Sonne zu sehen war, beobachtet von Astronomen in China und Arabien. Von dieser Supernova-Explosion ist der Krebsnebel übrig geblieben. Bis heute rasen die Gasmassen auseinander. Rechnet man die Bewegung zurück, so passt alles bestens zu einem Ursprung vor knapp 1000 Jahren. Häufig ist zu lesen, Ureinwohner im Südwesten der heutigen USA hätten seinerzeit die Supernova beobachtet und in Steinzeichnungen verewigt. Tatsächlich gibt es an etlichen Stellen Höhlenmalereien, die einen Stern und ein sichelförmiges Objekt zeigen. Als die Explosion aufflammte, stand die Mondsichel ganz in der Nähe. In den 1950er Jahren hatte ein Fotograf Bilder von 2 Höhlenzeichnungen veröffentlicht und einen Bezug zur Himmelskonstellation während der Supernova erwogen. Schnell verfestigte sich die Auffassung, diese Zeichnungen seien astronomische Dokumente. Inzwischen ist klar, dass die Bilder mit Stern und Sichel nicht die Supernova darstellen. Zum einen gibt es sehr viele dieser Bilder und sie stammen aus völlig unterschiedlichen Epochen. Manche sind deutlich älter als die Supernova. Zum anderen könnte die vermeintliche Mondsichel mindestens ebenso gut die Hörner einer Gottheit des Stammes der Hopi andeuten. Vielleicht haben die Ureinwohner Amerikas die Supernova tatsächlich beobachtet, aber Höhlenzeichnungen haben sie davon nicht angefertigt.
Niedriger Rheinpegel, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer darauf vorbereitet sein will, das erklären Ihnen die Kollegen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal.